Ihr dürft aufschlagen, Nehemia Kapitel 10. Wir starten jetzt durch oder wir kommen auch langsam zum Endspurt von diesem wunderbaren Buch, was uns viel, viel hilft. Im ersten Teil ging es um den Bau der Mauer, es ging um Sicherheit, es ging um Aufbauen der eigenen, des Volkes. Und jetzt im zweiten Teil geht es um die sogenannte Erweckung. Das ist so ein Insider-Begriff. Das ist eine der größten Erweckungen in der nachbabylonischen Zeit. Weiß noch jemand, was Erweckung ist? Mit was hat das was zu tun? Machen es ein bisschen interaktiv, damit ihr schön wach bleibt. Mit uns, ganz genau. Und was ist Erweckung? Was steckt so da drin? Um was geht es da? Heiliger Geist. Bekehrung. Aufwachen, genau. Hört man ja schon, ja. Wecken. Aufwachen, erwecken. Genau, und eine Erweckung ist etwas, wenn eine Anzahl von Menschen aus ihrem religiösen Tiefschlaf erwacht, ja, und ihre Beziehung mit Gott zu neuem Leben erwacht. Ich hoffe, das passiert heute Morgen. Das muss gar nicht passieren, weil ihr wach seid. Diese Stühle, die verleiten langsam manchmal ein bisschen zum Einschlafen. Das ist für mich immer eine persönliche Herausforderung, dass ihr nicht einpennt. Manchmal gibt es Leute, die sehe ich nach ungefähr einer Minute Augen zu und dann hoffe ich immer, dass das Schnarchen nicht irgendwann losgeht. Aber ich hoffe, ich kann irgendwas dagegen unternehmen. Sonst bauen wir mal noch eine Rückkopplung ein von der Technik. Das hilft manchmal auch, wie letzte Woche in dem Gottesdienst. Ja. Und warum schlafen so viele Christen? Erweckung betrifft ja nicht irgendwelche Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben. Ja. Die muss man nicht noch aufwecken, sondern es sind ja Leute, die vorher mal wach waren. Warum schlafen so viele Christen? Ich glaube, zum einen sind das die einen, weil sie meinen, Christsein sei eine lahme Sache und das so irgendwie auch leben, dabei einschlafen. Die anderen vielleicht, weil es eben so bequem ist und wieder andere, weil sie müde sind von vielen Rackern. Dann kann man auch einpennen. Und alle drei haben, glaube ich, ein gemeinsames Missverständnis. Sie haben nämlich nicht ganz begriffen, wer und wie Gott ist und was er von ihnen möchte. Und deswegen geht es in Nehemia auch ein Stück weit ums Gottesbild. Was will Gott? Wir haben vor 3 Wochen uns das ja schon mal angeschaut. Und da war ein Vers im Nehemia Kapitel 9. Und ihr müsst klicken, es geht leider nicht. Gut. Da heißt es im Nehemia 9, Vers 17, du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Wenn ihr vielleicht keinen Bibelvers auswendig könnt, auch den müsst ihr auswendig lernen. Weil das ist das Grundwesen Gottes. Wenn ihr mal gefragt habt, wie ist Gott? Da misst sich alles dran. Es gibt keinen Gott des Alten Testamentes, sondern Gott des Neuen Testamentes. Es gibt nur einen Gott und das ist Gottes Wesen, Grundwesen. Und mit welchem Wort würde man das beschreiben, sowas da? Jemand, der voll am Vergeben ist, jemand, der gnädig ist, jemand, der dir alles vergibt oder jemand, der dir nichts nachträgt oder wenn jemand dir ohne Bedenken zugeneigt ist oder wenn es wahnsinnig viel braucht, bis diesem jemand der Geduldsfaden reißt, obwohl er das alles gar nicht nötig hätte. Was hat diese Person für dich? Wenn es eine Person ist, die dir gegenüber das alles gibt, was hat diese Person dir gegenüber? Wohlwollen. Was noch? Vielleicht noch stärker. Zuneigung und Liebe. Das ist das. Es gibt nichts Stärkeres. Wenn jemand das zu dir hat, der hat Liebe. Und das ist Liebe. Liebe ist nicht einfach mal ein Gefühl, sondern Liebe ist etwas, was dann auch in die Selbstlosigkeit hineinführt. Und wenn du dich vielleicht erinnerst an die Predigt vor 2 Wochen aus Nehemia 9, dieses Gebet, was die da gebetet haben, da haben wir gehört, wo sie Gott daran erinnern, was Gott alles mit ihnen getan hat. Er hat sie erwählt, er hat sie gesehen, er hat sie geleitet, er hat ihnen alles Mögliche gegeben, er hat sie 40 Jahre nicht in der Wüste allein gelassen, er hat ihnen seinen guten Geist gegeben, er hat sie vermehrt, da heißt es sogar, sie wurden satt und fett, für damalige Verhältnisse halt eben etwas Positives, ja, aber satt werden ist für uns ja auch, wir sind auch eine satte und eine teilweise auch fette Gesellschaft, ja. Und wir müssen kämpfen, dass wir das Fett wieder loswerden, aber es zeigt ja, dass wir im Wohlstand drin sind. So, und damals beten sie das und dann sagen sie aber gleichzeitig, die Gegenleistung war überhaupt nicht da, ja. Da waren Worte wie, wir handelten vermessen, wir waren verhärtet, wir weigerten uns, wir dachten nicht an deine Wundertaten und so weiter. Wir haben es ja mit Gott zu tun und Gott ist ja Gott, er ist heilig, er ist gerecht. Und eigentlich hätte er das überhaupt nicht nötig. Man muss nur mal in unsere Welt reinschauen. Zurzeit werden ca. 50% aller Ehen, die geschlossen werden, wieder geschieden. Warum denn? Weil irgendwann jemand sagt oder beide sagen, sorry, das war's. Ich bin nicht mehr bereit, hier noch weiter zu investieren. Ja, das ist etwas völlig Normales in unserer Gesellschaft. Irgendwann reißt dieser Faden durch. Aber dennoch ist da die Liebe Gottes völlig unverdient. Und das beschreibt das Wort Gnade. Und in zwei Tagen haben wir 500 Jahre Reformation. Ja? 500 Jahre Reformation. Allein die Gnade. Und hier wieder mal, bitte den Vers nochmal. Du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und darum, das ist die Vorgeschichte zum Kapitel 10. Das Kapitel 10 ist ganz, ganz simpel und einfach, obwohl es hier so lang ist. Wenn ihr eine Bibel dabei habt und ihr fragt euch jetzt schon wieder, wie kriegen wir das hier durch zeitlich? Das ist ganz einfach, das ist ein ganz simples Kapitel. Denn sie machen einen Deal mit Gott, das ist unser Thema. Es ist ein bisschen salopp ausgedrückt, mit Gott kann man keinen Deal machen. Aber wir haben manchmal den Eindruck, ja, wir wiegen das so ein bisschen auf. Deal mit Gott deshalb, sie erkennen, das habe ich eben gesagt, was Gott ihnen alles gegeben und getan hat und was sie halt eben nicht getan haben. Und sie sagen, jetzt ist Schluss, jetzt unterzeichnen wir, jetzt halten wir das schriftlich fest, Gott, dass wir diese Liebe, die wir zu dir, die du zu uns hast, dass wir die erwidern und erwidern wollen. Ja? Das ist Gottes Wunsch. Gottes Wunsch, wie die Mutter mit ihrem Kind voller Liebe ist und ja, und egal, auch wenn das Kind schreit, sie nicht die Geduld verliert und mit dem Kind rausgeht. Und dieser Deal, den wir hier sehen, der besteht eigentlich aus drei Punkten, die zeige ich euch vorweg. Es sind eigentlich drei Stichworte. Einmal, der Deal lautet, wir wollen Gottes Wort leben. Das zweite, wir wollen ein geheiligtes Leben leben. Und drittens, wir wollen geben. Jetzt könnte man natürlich wieder sagen, okay, jetzt drehen wir den Spieß wieder um. Wir erarbeiten uns was für Gott. Ja? Jetzt lesen wir treu die Bibel und leben heilig und geben viel Kohle und dann wird Gott uns segnen. Das ist aber eine falsche Theologie. Und das ist genau das, was die Reformation nicht wollte. Das hat Luther vor seiner Reformation versucht, alles Mögliche zu tun, um diesen Gott irgendwie Gunst zu bekommen. Aber was hier passiert, ist eigentlich nur ein Nachgeben, ein sich beschenken lassen. Und der Deal dabei ist, was das Volk jetzt hier macht, wir wollen nicht mehr vermessen und verhärtet sein und uns verweigern. Ja, das ist das Ding. Wir können ja eigentlich gar nichts tun. Aber wenn wir die Türe öffnen, wenn wir offen werden, dann kann Gott uns beschenken. Das ist der ganze Deal bei dieser Geschichte. Und wir lesen mal hier im Kapitel 10, Vers 1, da heißt es, und wegen all diesem, was wir eben alles gehört haben, schließen wir nun eine feste Vereinbarung, schreiben sie auf. Und auf der gesiegelten Schrift stehen die Namen unserer Obersten, unserer Leviten und unserer Priester. Und ich werde euch jetzt innerhalb von einer Minute 30 Verse lehren. Ihr seht nämlich jetzt in den ersten 30 Versen die ganzen Unterzeichner. Das sind einfach angefangen von Nehemia. Ja? Dann sind aufgezählt im Vers 9 und 10 die Priester und die Leviten. Dann im Vers 15 die Häupter des Volkes, also die Leiter, die natürlich ihre Leute mitnehmen. Und dann Vers 29, das übrige Volk, inklusive Torhüter, Sänger und so weiter. Also alle schließen sich in diesem Bund ein und sie verpflichten sich zu folgenden Punkten, die wir jetzt uns miteinander anschauen. Und da sind wir schon im Vers 30. Und das ist der erste Punkt, der lautet, also wir schließen mit ihren Brüdern, den Mächtigen unter ihnen an und sie treten in Eid und Schwur. Genau, und dann ist der erste Punkt, der lautet, in Vers 30 im zweiten Teil, wir wollen im Gesetz Gottes leben, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben worden ist. Und alle Gebote des Herrn, unseres Herrn und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen bewahren und sie tun. So, für die Leute damals war das natürlich in erster Linie die fünf Bücher Mose, wenn sie vom Gesetz Gottes sprachen. Für uns ist es das Wort Gottes als Ganzes, die Bibel. Und deshalb der erste Punkt, Deal mit Gott, der erste Punkt der Vereinbarung, wir wollen Gottes Wort und wir wollen seinen Willen leben. Wir wollen nicht mehr, wir wollen diese Einseitigkeit aufheben. Wir wollen nicht mehr uns nur beschenken lassen, sondern wir wollen Gott fragen, wie können wir diese Liebe erwidern? Gott, was ist der Weg dazu? Wie können wir am richtigen Weg bleiben? Und was ist denn eigentlich Gottes Wille für dein Leben? Das finden wir in Römer 12, Vers 2. Da steht, Gottes Wille für dein Leben steht in Gottes Wort, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und er meint es nur gut, aber wir checken es eigentlich nicht. Weil unser Wille oder der Mainstream-Wille, wie ich das manchmal auch gerne sage, oder die Liebe zur Welt, leider eben oft nicht mit Gottes Wille übereinstimmen. Wir meinen, wir wissen, was gut ist und rennen dann oft gegen die Wand. Und da gibt es auch einen Wille in unserer Natur drin, der widerspricht eigentlich dem, was wirklich gut ist. Und ich werde in den folgenden Minuten euch so ein paar Beispiele auch ein bisschen anonymisiert aufzeigen, um zu zeigen, was da oft in uns auch drinsteckt. Und diesen Deal, den sie mit Gott machen, diese drei Punkte, die wir sehen, während ich im Vorbereiten war, kam mir ein Vers in den Sinn, den ich dabei immer ganz gerne zitiere. Der zeigt nämlich auf, das Gegengewicht, wenn wir diesen Deal nicht mit Gott machen, was dann passiert. Es gibt einen Vers in der Bibel, der zeigt uns auf, was die drei Top-Sünden sind. Die drei Dinge, die jeden von uns in irgendeiner Weise betreffen. Und dieser Vers, der steht im 1. Johannes 2, Vers 15. Das ist unser Schlüsselvers eigentlich für das, was wir hier hören. Ich habe ihn mal ein bisschen aufgedröselt, damit wir den besser verstehen. Da steht im 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters, von der wir ja die ganze Zeit jetzt geredet haben, nicht in ihm. Also etwas Gegensätzliches. Und dann heißt es, denn alles, was in der Welt ist, also das, was uns umgibt oder auch in unserer Natur drin ist, dann heißt es, das ist die Begierde des Fleisches, erstens, die Begierde oder die Lust der Augen oder der Hochmut des Lebens. Das ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und dann heißt es dann, was die Folgen sind. Die Welt vergeht mit ihrer Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und das ist ein ziemlich heftiger Vers. Was Gott will, steht nicht selten im Widerspruch zu unserem Umfeld und zu unserer Natur. Und du kannst das an diesen drei Kriterien, die du hier im Text siehst, an diesen drei Kriterien prüfen, die du alle drei hier in diesem Deal findest, ja, in diesen drei Punkten, die wir uns heute Morgen anschauen und mit denen wir, wie gesagt, alle mehr oder weniger zu kämpfen haben. Alles, was in der Welt ist, also alles, was auf dich einwirkt, dann ist die Rede, die Begierde des Fleisches, was ist das? Übersetzt, Habgier, Geld oder Position. Die Lust der Augen, das kann moralisches Versagen sein, alles in dem Bereich von Sex, wo es in die falsche Richtung geht, Abhängigkeit oder der Hochmut des Lebens. Das ist Stolz, das ist Narzissmus, das ist Egoismus. Und wenn es nicht in erster Linie um Gott geht, dann geht es in erster Linie um mich. Das ist nämlich der eine Punkt, den wir hier sehen in diesem Hochmut des Lebens. Das ist unwillkürlich. Wenn ich nicht nach Gottes Wille frage, warum frage ich nicht nach Gottes Wille? Weil ich frage nach meinem Wille. Was will ich tun? Und dann macht sich der Egoismus breit. Das führt, wenn es krankhaft ist, in eine Art Narzissmus, in eine Selbstliebe hinein, die viel Schaden anrichten kann. Und dann heißt es dann am Schluss, wie es hier oben steht, und die Welt vergeht mit ihrer Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Also das hat Das haben die damals erlebt, die Juden. Die haben gemerkt, die sind mit ihrem Egoismus voll gegen die Wand gelaufen. Die haben gesagt, wir machen unser Ding, Gott, du kannst machen, was du willst. Und sie landeten in der babylonischen Gefangenschaft. Und jetzt sitzen sie hier wieder bei Null und sie erkennen, das wollen wir eigentlich nicht. Werden beschenkt von Gott mit seiner Liebe wieder und sagen, wow. Und deshalb unterzeichnen wir das. Ab sofort wollen wir deinen Willen tun, nicht mehr unseren eigenen Willen. Wenn dieser Punkt hier, wenn du das für dich verinnerlichst oder wenn ich das für mich verinnerliche, dann lautet der Satz, es geht mir nicht um deinen, es geht mir nicht um meinen Willen, es geht mir um deinen Willen, um dein Reden, um dein Wort. Dass wenn ich morgens aufstehe, dass ich einfach sage, Gott, was willst du von mir? Nicht, was will ich? Und du weißt, was du willst. Ein kleines Kind weiß das schon. Ein Kind hat Hunger und fängt an zu schreien. Ja? Das ist normal. Aber einfach sich diese Frage zu stellen. Und ich glaube, diese Top-Sünde, wenn es um Stolz, um Egoismus geht, die ist viel stärker wie alle das ganze Gender oder was weiß ich auch immer, wo sich Christen immer wahnsinnig drüber aufregen. Das ist eine Geschichte und das ist auch in christlichen Kreisen sehr stark verbreitet. Hochmut, Stolz, wir sind ja besser wie die anderen. Und das ist keine Sache, dass wir sagen können, ja, wir sind ja Christen, aber was macht unser Christsein halt eben aus? Ich nenne euch jeweils ein Beispiel von einem Pastor, und das mache ich ganz bewusst. Ich will jetzt nicht hinten herumreden, wenn ich diese Punkte hier aufzähle, weil das sind Pastoren, die haben das auch veröffentlicht. Und deswegen darf ich das auch so weitergeben. Bei diesem einen Punkt hier, wo es um Stolz geht. Ich hatte damals in der Gemeinde in Siegen mit einem amerikanischen Pastor zusammengearbeitet. Und vor 4 Jahren platzte eine Bombe. Der Pastor verließ die Gemeinde. Die Ehe ging kaputt und er hatte einen Rückfall in Drogen und Pornografie. Durch Gottes Gnade wurde die Ehe wieder heil. Und interessant, diese Top-Sünde, Stolz, hat dann auch diese Pornografie und was auch immer dann alles mit sich gebracht. Warum nenne ich euch Beispiele von Pastoren? Nun, weil es alle betrifft. Ja, es betrifft auch geistliche Leiter, es betrifft jeden Einzelnen. Wir alle müssen auf der Hut sein. Und das Einzige, was uns davon retten kann, ist die tägliche Frage, Gott, was willst du? Oder wie Johannes 3, Vers 30 heißt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und darum hasse ich Macht. Macht ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Und das ist auch wichtig für mich als Person, dass ich auf der Hut bin. Ja, dass ich nicht anfange und suhle mich in meiner Position oder was auch immer. Versteht ihr? Der zweite Deal, den wir hier finden, da heißt es in Vers 31, und sie schwören, wir wollen unsere Töchter nicht den Völkern des Landes geben und ihre Töchter nicht für unsere Söhne nehmen. Komische Aussage, oder? Was heißt das? Also du darfst als Deutscher keine Schweizerin heiraten. Ja, dann müsste ich das Rad zurückdrehen. Oder keine Syrerin oder so. Nein, das heißt es überhaupt nicht. Hier ging es um das Verbot von Ehen zwischen zwei, nicht um das Gebot von Ehen zwischen zwei Kulturen, sondern hier ging es um zwei Menschen, die einen unterschiedlichen Glauben haben, auf einem unterschiedlichen Fundament stehen und einfach eine Beziehung eingehen. Obwohl da kein Segen drauf liegt. Übrigens, wenn es hier heißt, wir wollen unsere Töchter nicht geben, früher wurden die Ehen geschlossen von den Eltern. Ja? Also die Eltern, die haben das eingefädelt sozusagen. Das wer dann wen heiratet. Das ist auch nochmal eine ganz interessante Geschichte. Bei diesem zweiten Punkt, geheiligtes Leben, da... Wenn wir da uns nochmal diesen ersten Johannes anschauen, da hatten wir diesen zweiten Punkt, denn alles, was in der Welt ist, die Lust der Augen. Warum verliebt sich denn einfach jemand und beginnt eine Beziehung, die nicht gut ist? Nun, weil er halt Lust hat. Letzte Woche sprach ein Pastor einer der hipsten Gemeinden in Deutschland den ich übrigens sehr schätze, über das Thema Facing the Storm. Wie wir mit Krisen umgehen. Dabei begann er damit, dass sein Mitgründer und Mitpastor eine Beziehung mit einer angestellten Leiterin angefangen hat und ihre beide Ehen zerstört sind und sie nun aus dem Dienst aussteigen müssen. Das hat reingehauen wie eine Bombe. Auch hier wieder, warum das Beispiel eines Pastors? Weil wir alle auf der Hut sein müssen. Und dabei machte dieser Pastor, als er predigte, eine interessante Bemerkung. Er sagte, der Ehebruch ist nicht einfach da, sondern er begann mit einem Gedanken. Es ist ein langer Weg. Es ist nicht einfach da, oh, ich glaube, ich mache heute mal Ehebruch. Ja? Ist zwar verheiratet, aber ist okay. Nein, es beginnt mit einem Gedanken. Einfach mal drüber nachdenken und es geht Schritt für Schritt für Schritt. Das ist das Fatale. Die Abhängigkeit zur Pornografie, die ist nicht einfach da, sondern die beginnt irgendwo. Die beginnt vielleicht mit einem Blick auf einen Werbebanner. Die geht weiter mit einem Klick, einem Mausklick, vielleicht zufällig, vielleicht noch nicht mal beabsichtigt. Und dann geht es Schritt für Schritt für Schritt weiter. Und Abhilfe dabei ist nicht unbedingt ein Internetfilter. Das ist sicherlich auch gut. Ja? Abhilfe ist sicherlich auch die Offenheit innerhalb einer Gruppe. Das war auch so ein bisschen Punkt der Predigt, dass man gesagt hat, Mensch, warum haben wir das irgendwie nicht vorher gemerkt? Warum haben wir da nicht drüber gesprochen? Und das sind alles Dinge, die können helfen. Aber wisst ihr, die beste Hilfe und die wirksamste Hilfe ist bei Jesus. Das hört sich jetzt ein bisschen... ja, wieder irgendwie so ein bisschen abgehoben oder theologisch an. Aber im 1. Johannes 1, Vers 6 steht auch wieder 1. Johannes 1, ja. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, wie Gott im Licht ist, dann sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ich glaube, wo Menschen sich neu in Gott verlieben, und das ist halt eben der springende Punkt, und genau solch eine Sehnsucht haben, wir haben vorhin gesungen, ich habe Sehnsucht danach. Und diese Sehnsucht entwickeln, dann kann etwas passieren. Alles andere ist wieder ein Rumkrapsen, versuchen, selbst irgendwie das hinzubiegen. Das geht nicht. Sondern es beginnt tatsächlich da, wo Menschen sich ausstrecken, wieder ganz neu nach Gott, nach seinem Licht, nach seiner Gegenwart. Und das hängt natürlich auch wieder mit dem ersten Punkt zusammen, den wir eben gesehen haben. Und dann werden wir zunehmend halt nicht mehr von außen gesteuert, sondern halt von Gott. Dann fragen wir, Punkt 1, Gott, was ist dein Wille? Was willst du, dass ich tun kann? Was möchtest du? Dann suche ich die Zeit, die Gemeinschaft mit anderen Christen. Dann vertraue ich mich jemand an, weil ich weiß, dieses Gegenüber ist auch ein Mensch, der nach Gottes Wille sucht. Dann nehme ich Gebet in Anspruch. Ich wundere mich manchmal, wie wenig Menschen Gebet in Anspruch nehmen, auch nach dem Gottesdienst. Ich wundere mich auch manchmal, wie wenig Menschen bei uns zur Seelsorge gehen. Das soll jetzt nicht ein Vorwurf sein. Es ist ja auch gut, dass ich sage, ich habe irgendwann mal über dieses Thema gesprochen, über Pornografie und gesagt, Mensch, wir sind eine coole Gemeinde. Hat keiner in der Gemeinde, hat niemand damit Probleme. Und dann wurde nachher gesagt, ja, warum sagst du sowas? Ja, man hört ja nichts. Niemand sagt da irgendwas. Versteht ihr, dass man einfach sagt, wenn ich merke, ich habe hier ein Problem, dann vertraue dich jemanden an, dann geh in die Seelsorge, dann lass für dich beten und dann geht gemeinsam auf die Knie und sucht Gott. Das will das hier sagen, ja? Dieser Punkt hier, dass man keine Ehe schließt mit jemand, der am anderen Fundament steht. Das hört sich für uns an, das ist doch Peanuts. Ja, aber einfach zu sehen, wo beginnt bei mir schon die Gefahr? Und wo muss ich auf der Hut sein? Und das sind alles letztendlich Dinge, wo der Teufel versucht, uns von Jesus wegzuholen. Das ist sein ganzes Bedürfnis. Wir müssen uns gar nicht empören über Gesetzesänderungen, über Wahlen, Wahlergebnisse und was weiß ich alles. Es beginnt in unserem Herzen. Und da kann was sich erneuern. Und so geschieht dann halt eben auch Erweckung, die darüber hinausgeht. Und dann beim dritten Punkt, das ist ein Punkt, da geht es jetzt um das Thema Geld. Ab Vers 33 machen sie den Deal mit Gott und dann, ich habe euch ein paar Stichworte aufgeschrieben, sie sollen sogenannte Schaubrote bringen, die waren für den Tempel gedacht, sie sollen Opfertiere bringen, Brennholz für die Opferungen. Vers 36 ist die Rede davon, dass sie ihre Erstlinge geben. Erstling ist immer das Erste, was man erntet. Ja? Wenn man Weizenernte hat, gibt man die erste Frucht. Oder wenn eine Kuh eine Kalb zur Welt bringt, wird das erste Kalb gegeben für Gott. Und dann halt im Vers 28 ist die Rede vom Zehnten. Also 10% aller ihres Einkommens haben sie gegeben. Übrigens, das mit den Erstlingen war schon ein Opfer. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine Kuh und die kalbt und das erste Kalb gibst du dann an Gott. Du weißt ja nicht, ob sie nochmal kalbt. Kann es sein, sie kalbt nie wieder. Aber das sollte zum Ausdruck bringen, wir wollen für Gott geben. Wir wollen großzügig sein. Wir wollen Gott an die erste Stelle stellen. Und das mit dem Geben, das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Im 1. Korinther 16 ist die Rede, dass sie jeden ersten Wochentag Geld gegeben haben. Im 2. Korinther 9 ist die Rede davon, dass jeder geben soll, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Und da geht es tatsächlich auch um Geld. So, und jetzt fragt man sich natürlich, warum um Himmels Willen, wenn Sie diese drei wichtigen Punkte anschauen, das erste kann man verstehen, wir wollen nach Gottes Willen fragen, wir wollen sein Wort folgen, das zweite lautet, wir wollen geheiligtes Leben führen. Und warum ist dieser dritte Punkt so wichtig, wo es nur um Geld geht? Weil Geld für uns wichtig ist. Ich behaupte mal, jeder von euch hat ein Portemonnaie bei sich. Ja, und du guckst, wenn ich aus dem Haus rausgehe, Mist, ich habe kein Portemonnaie, ich kann nicht aus dem Haus. Und ich suche das Portemonnaie so lang, bis ich es habe, aber ich verliere das auch nie, weil es so wichtig ist. Handy verliere ich auch nie. Weil Geld halt so wichtig ist. Und hier der dritte Punkt von unserem Vers eben. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens. Die Begierde des Fleisches, das hört sich auch so ein bisschen kananäisch an, aber das soll halt eben heißen, das, was wir haben müssen. So arbeitet hier die Werbung. Das musst du haben. Und haben kannst du es eben nur, wenn du Geld hast. Ohne Geld bist du nichts. Und darum dreht sich halt eben auch alles um Geld. Vielleicht lockt dich deine Firma halt auch mit einer besseren Position und mehr Geld. Sie gibt dir noch einige Annehmlichkeiten dazu, garantiert dir sogar noch eine Zusatzrente, aber erwartet dafür auch deinen Einsatz. Mit was will sie denn sonst locken? Sie kann dich locken in eine Position, klar, damit du halt mehr Einfluss hast und das ist gut. Aber Geld ist ein wesentlicher Punkt. Und um Geld dreht sich halt eben vieles. Das ist alles kein Problem, solange du weißt, wer dein Versorger ist. Und das hat wieder ganz stark mit der Beziehung zu Gott zu tun. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 24, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Und Jesus bezeichnet dort Geld sozusagen wie so ein Götzen. Gott zuerst. Auch das beim dritten Punkt. Dieser Deal war, Gott, wir zeigen mit unserem Geben, wem unsere erste Liebe gehört. Diese Leute waren nicht reich. Ich glaube, wir sind reicher wie die meisten von denen damals. Aber das Geben ist eine Handlung, mit diesem Geben oder mit Großzügigkeit bringe ich zum Ausdruck, wem mein Herz gehört. Deswegen ist das Ding halt mit Geben ganz, ganz wichtig. Und das gilt auch heute. Großzügigkeit statt Geiz, Geben statt Horten. Wir haben nicht, weil wir horten, sondern wir haben, weil wir den Herrn haben. Ich habe das immer wieder erlebt in den vergangenen 20 oder wie viele Jahren, wo wir schon auch gemeinsam unterwegs sind, wir hatten nie übermäßig viel. In den ersten Jahren haben wir voll von Spenden gelebt, ja. Aber mir ging es nicht schlechter. Wir haben einfach erlebt, dass Gott durchträgt, dass Gott versorgt. Und dieses mit dem Geld, das kann man ja auch ganz praktisch machen, dass du einfach sagst mit den Erstlingen, ja, dass man am 1. des Monats sagst, Gott, und das gebe ich dir. Und ich sage es nicht, weil ich sage, wir brauchen als Chapel, du musst der Chapel Geld spenden. Die Gemeinde trägt sich durch Spenden, das stimmt. Viele Menschen unterstützen die Gemeinde. Aber es bringt nur zum Ausdruck, wem gehört mein Herz? Denn alles, was in der Welt ist, Begierde des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens. Großzügigkeit ist ganz wichtig. In Galater 5, Vers 1 steht, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Wenn du Jesus hast, dann hat Gott dich frei gemacht. Du hast dieses Freiheitspotenzial in dir drin. Und auch immer, was dich irgendwie bindet, das sind diese Dinge, wo der Teufel sein Netz um dich gesponnen hat, wo der dich versucht, immer weiter von Jesus wegzuziehen. Und wie gesagt, die Lösung ist bei Gott. Der Aufruf an die Galater, Christus hat dich frei gemacht und jetzt steh fest. Lass dich nicht wieder einfangen durch das Joch der Sklaverei, egal was das ist. Geld, Macht, Sex, egal was auch immer. Du kennst dein Herz. Diese Punkte hier, die wir hier sehen, die sind ziemlich überführend. Und es ist jetzt nicht unbedingt erstmal Good News, ja, wenn man diesen Satz hier liest. Begierde des Fleisches, Lust der Augen, Hochmut des Lebens. Und es kann das mal ziemlich runterziehen. Und dass man sagt, ja und jetzt? Und da komme ich ja zum Ende. Dieses Volk macht den Deal. Die waren nicht besser wie wir. Die haben das ja selbst erlebt, dass sie auf dem Gebiet von Sexualität, auf dem Gebiet von Geld, auf dem Gebiet von Macht gefallen sind. Und sie haben erlebt, dass das war Kacke, das war nichts. Und darum unterzeichnen sie den Deal und sagen ab sofort, Gott, wir wollen mit dir leben. Und wir wollen bei dir ruhen, wir wollen bei dir innehalten. Und da schließe ich mit einem Vers in unserem Text drin, 32. Da gibt es nämlich etwas, wo du dir sagst, ja, sagt mir jetzt nichts. Im Vers 32 steht nämlich, wenn die Völker des Landes am Sabbattag ihre Waren und allerlei Getreide zum Verkauf bringen, wollen wir es ihnen am Sabbat oder an einem anderen heiligen Tag nicht abnehmen. Wir wollen im siebten Jahr auf den Ernteertrag und auf die Schuldforderung einer jeden Hand verzichten. Gott hat Israel so viele Gebote gegeben, wo es um Sabbatruhe geht. Die mussten sogar, eigentlich war das geplant von Gott, dass sie im siebten Jahr komplett ruhen mussten. Eigentlich etwas, was unmöglich ist. Ich lese gerade so einen Auszug aus dem Talmud zu Hause als Gute-Nacht-Lektüre. Ich merke, ich kann da gut bei einschlafen. Und da diskutieren die Rabbis darüber, wie kann man sowas überhaupt machen? Ja, so kann das nicht gemeint sein, man kann das irgendwie anders lesen und so weiter, weil es so schwierig ist. Aber so viele Gebote im Alten Testament handeln von Ruhe. Warum? Weil Gott will, dass wir endlich mal aufhören zu rackern und zu kämpfen und vielleicht jetzt gerade den Fehler machen, aus dieser Predigt rauszugehen. Oh ja, jetzt muss sofort ein Internetfelder einbauen und das machen, diesmal und diesmal. Jetzt lese ich die Bibel in einem Jahr durch. Das sind alles coole Sachen. Aber tu es nicht in eigener Kraft, sondern die Anwendung eigentlich aus dem Ganzen ist, komm zurück in die Ruhe Gottes. Komm zurück zu Jesus. All diese Signalleuchten, die da vielleicht jetzt bei dir aufgeleuchtet sind, innerlich, das sind alles Dinge, wo du sagen darfst, ich mache jetzt diesen gleichen Deal mit Gott, den das Volk gemacht hat. Sie unterzeichnen etwas und sie sagen, Gott, und das kann man in der Summe zusammenführen, Gott, ab sofort wollen wir uns von deiner Liebe, von deiner Gnade beschenken lassen. Und hier zum Schluss nochmal dieser Vers. Du aber bist ein Gott der Vergebung. Gerade ausgefallen. Könnt ihr nochmal einen anmachen? Du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Bei Gott ist Ruhe zu finden. Komm zu ihm. Der Teufel ist ja der stellt uns ein Bein, wir fallen auf die Schnauze und er tritt nochmal drauf. Wir fallen alle miteinander auf die Schnauze, immer wieder. Und da kommt wieder diese Karte, die Spruchkarte. Ja? Hinfallen ist, Ja, mit dem Krönchen richten, ja. Also hingefallen und aufstehen, Krone wieder richten und weiter. Ja, dass wir einfach sagen, hey, wenn du hingefallen bist und wenn du das erkennst, du bist ein Mensch, dann schließe diesen Deal mit Gott und komm zurück. Denn du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Ich möchte euch zum Schluss zwei Strophen an die Wand werfen. Meine Mutter wurde 80 letzte Woche und da haben wir ein Lied gesungen. Ganz bekanntes Lied. Ich bin durch die Welt gegangen. Wer kennt das? Doch einige. Und da heißt es nachher, und ich finde das so stark, das hat am meisten mir gedient, jetzt in der ganzen Vorbereitung, das ist ein Auszug aus Hebräer 4, Vers 9 eigentlich. Und schau mal, was da steht. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. Halt da mal inne, dein Herz ist müde. Du fühlst dich arm, du fühlst dich ausgelaugt, du fühlst dich als Sünder, du siehst diese Dinge. Aber es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. Sagt es laut in allen Landen, hier ist gestillet der Schmerz. Wo? Bei Jesus, bei Gott in seiner Nähe. Es ist eine Ruhe gefunden für alle. Fern, du sagst, boah, ich bin so weit weg. Und nah, ich sitze eigentlich mittendrin, aber eigentlich bin ich auch weit weg. In des Gotteslammeswunden am Kreuze auf Golgatha. Jesus ist gekommen. Jesus hat den Preis bezahlt. Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen. Wir haben eben gesungen, wir haben Sehnsucht nach Erweckung. Wir sehnen uns nach dir. Und das ist jetzt im Moment wieder neu da. Und Gnade heißt immer jetzt, wo vielleicht dieser ein oder andere Punkt ist. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du merkst, du hängst in einer Falle drin, Geld, Sex, Macht, dann schau an, dass du so schnell wie möglich auf die Bremse trittst und schaust, wie du das ans Licht bringen kannst, mit einem Bruder, mit Gott oder was auch immer, dass du halt nicht weitergehst. Das ist die eine Sache. Aber grundsätzlich das Wesentliche ist, komm zurück zum Kreuz, komm zurück zu Jesus, komm zurück in seine Arme, in seine Gegenwart und sag, jetzt ist Schluss, wie das Volk, jetzt ist Schluss, jetzt ziehe ich in der Linie und jetzt wird hier was unterschrieben. Gott, ich will zu dir, an dein Herz zurückkommen. Lass uns mal aufstehen. Und wisst ihr was? Wir sind ja alle so gute Sänger. Lass uns doch dieses Lied, diese zwei Strophen hier mal singen. Kannst du es nochmal drauf machen?